SRF 2 Kultur.
Reflex auf SRF 2 Kultur am letzten Freitag des Monats mit dem Monatsgast Kultur im Juli. Bei mir Jennifer Kakshuri, zu Gast ist Esther Epstein. Esther Epstein, Sie gehören fest zur freien Kunstszene von Zürich. Seit fast 20 Jahren fördern Sie Kunstschaffende. Sie gelten als die Netzwerkerin und Entdeckerin von Künstlerinnen und Künstlern. Sie selber sind auch Künstlerin und Sie betreiben den Ausstellungsraum Message Salon, ein Kunstraum mit wechselnden Standorten in Zürich. Woher kommt überhaupt Ihre Liebe zur Kunst?
Das hat sich eigentlich schon ganz früh gezeigt. Da bin ich aufgewachsen in einem Haus voller Kunst. Mein Vater, meine Mutter auch, haben Kunst gesammelt. Mein Vater war ebenfalls eine Figur in der Zürcher Kunstszene. Paul Epstein war eine bekannte Figur seit den 50er Jahren, Freund der Künstler. Er hat Engagements gemacht, er hat Veranstaltungen, Entertainer und hat dann später, sobald er ein bisschen zu Geld gekommen ist, auch seinen Freunden Kunst abgekauft. Und diesen Bezug zu Künstlern, diesen direkten Draht, das hat mich schon sehr geprägt.
Und ist auch so die Idee zum Salon entstanden?
Ja, weil mich eigentlich immer interessiert hat, einen Ort zu schaffen, wo Künstler zusammenkommen. Ich war interessiert und inspiriert durch diesen Salon von Gertrude Stein, diese Geschichten, die man gehört hat. Das hat mich sehr fasziniert und ich dachte immer, ich möchte gern einen Kunstraum, aber eigentlich sah ich mich nie als Galeristin. Ich fand die Idee des Salons eigentlich faszinierender und deshalb habe ich auch einen Salon gegründet.
Und diesen Salon haben Sie jetzt seit 1996 geführt an wechselnden Standorten, zuletzt an der Zürcher Langstraße im ehemaligen Textilwarenladen Perlamode. Der Vertrag ist allerdings ausgelaufen, jetzt Ende 2013, und Sie haben sich erstmals eine Auszeit gegönnt. Eine Auszeit, die bis Mitte Monat gedauert hat. Sie waren in Tel Aviv. Warum sind Sie ausgerechnet nach Tel Aviv gefahren?
Seit ein paar Jahren habe ich diese Stadt regelmäßig besucht, jeweils im Winter, auch ein bisschen um den Winter hier zu entfliehen. Und das hat mich einfach mehr und mehr fasziniert und ich wollte einfach einmal eine längere Zeit da verbringen, diese Stadt wirklich ein bisschen auch in einem gewissen Art Alltag zu erleben. Ich habe in meinem Messagesalon an der Langstraße auch bereits verschiedene Ausstellungen mit Künstlern, jungen Künstlern aus Israel, aus Tel Aviv organisiert und veranstaltet. Und mich interessiert einfach, dieses Netzwerk zu erweitern oder zu festigen und einfach auch mal dahin zu gehen und herauszufinden, was da passiert, wie die Kunstszene da funktioniert, gerade auch was die junge Kunst betrifft.
Jetzt haben wir unseren Termin für das heutige Gespräch lange vor den politischen Umwälzungen in Israel vereinbart. Wir haben beide nicht damit gerechnet, dass die Situation so prekär wird, wie sie jetzt im Moment ist. Sie waren bis zum 15. Juli noch in Tel Aviv, bevor Sie heimgekehrt sind in die Schweiz. Wie haben Sie diese ersten Tage erlebt, die ersten Tage des Julis?
Das alles hat sich ja eigentlich ganz so langsam angebahnt. Es war noch nicht damals, noch nicht ganz absehbar, dass sich diese Eskalationsschraube so weit hinaufschrauben sollte. Man muss verstehen, dieser Ort ist in einem ständigen, intensiven Spannungsfeld. Da passieren eigentlich ständig irgendwelche Sachen, dass sich das jeweils dann zu seiner Eskalation kommt, das ist nicht absehbar. Und deshalb war das langsam in Gang gekommen. Und wie dann die Beschüsse durch die Hamas in Tel Aviv angefangen haben mit den Sirenen, das war dann schon ein Punkt, wo es klar war, dass es jetzt eine Intensität erreicht hat. Damit habe ich auch nicht gerechnet.
Das heißt, Sie haben das auch zum ersten Mal erlebt, also diese Kriegssituation.
Ja, es ist auch nicht in dem Sinn jetzt eine alltägliche Situation, aber die Situation dieses Landes, dass es einfach immer unter einer Anspannung steht und dass es auch im Nahen Osten in einem Pulverfass sich befindet, diese Situation ist ja eine gegebene und das wird sich auch so schnell nicht ändern.
Wie war das denn für Sie? Also als ein Alarm losging, wussten Sie, was Sie machen müssen oder bekamen Sie Instruktionen von Nachbarn oder von Freundinnen?
Ich war zu Hause und habe zuerst gar nicht richtig geglaubt, was ich da höre. Ich kannte natürlich den Alarm von diesen Übungen in der Schweiz. Und dann bin ich auf den Balkon und habe geguckt, was los ist. Und das ist natürlich eigentlich die falsche Reaktion. Ich habe dann später schon Instruktionen gesehen. Ich habe das aber vorher von niemand zu hören bekommen, habe mich dann selber informiert. Und es ist klar, bei einem solchen Alarm geht man vom Fenster weg, man schließt die Fenster, man geht ins Treppenhaus und man verbleibt da einfach, bis dieser Alarm vorüber ist, beziehungsweise man hört dann einen riesen Knall. Das ist dann entweder der Einschlag dieser Rakete oder meistens war es dann eben der Abschuss der Rakete durch das Abwehrsystem. Und da muss man eben auch noch ein bisschen verbleiben, weil dann fliegen ja diese Dinge, diese Teile durch die Luft. Und das war dann am Anfang, waren das so einzelne Alarme. Und ich muss sagen, so mit der Zeit, ich glaube, das kann zu einem richtigen Psychoterror werden. Wenn man dann über längere Zeit diese Alarmbereitschaft spürt, ist man einfach in einem Nonstop-Spannungszustand.
Und was macht man nach einem solchen Alarm? Also wenn man wieder zurück darf, kann man dann den Alltag weiter bewältigen oder ist da wirklich...
Ja, das ist das Erstaunliche. Man ist also für einen kurzen Moment, ein paar Minuten vielleicht, wie aus einem Alltag, aus einem Zustand gerissen und dann geht das wieder vorbei und das Leben geht weiter. Dann ist plötzlich sind wieder die Leute auf der Straße, man sieht wieder Fahrradfahrer. Es ist einfach, das ist eben auch eine Realität, das Leben geht eben weiter. Und was auch war, dass Tel Aviv, diese Stadt, die so bekannt ist für diesen 24-Stunden-Lebensstil und das Partyleben, das hat also wirklich dann abgenommen. Die Leute wollten nicht mehr raus und zwar nicht nur aus Angst, weil die Leute möchten bei der Familie sein, wenn es wieder so einen Alarm gibt, dass man irgendwie zu Hause ist. Nicht mal, weil es so gefährlich ist. Es passiert zum Glück ja wenig, weil dieses System, Abwehrsystem doch gut funktioniert. Aber auch das Bewusstsein, dass eben Krieg ist und auch, dass Menschen sterben und dass die Menschen in Gaza sterben und jetzt auch Soldaten sterben, das ist nun mal einfach nicht so, dass man das einfach ignoriert, sondern die Leute sind sich sehr bewusst und es ist dann wie nicht so die Zeit, um Party zu machen. Das habe ich schon gemerkt, wie die Straßen plötzlich ein bisschen leer waren, die Clubs leer, die Bars.
Sie haben gesagt, Sie sind vor allem auch nach Tel Aviv gefahren, um Ihr Netzwerk breiter zu machen, um ein weiteres Netzwerk zu spannen. Sie haben Kunstleute besucht, nehme ich an. Was haben Sie gesehen?
Mich hat eigentlich ähnlich, was, wie ich es auch hier in Zürich mache. Also meine Art und Weise, in die Szene einzutauchen, ist eben, dass ich mich in der Szene bewege. Das heißt, für mich eben auch ausgehen und hinschauen und hingehen dort, wo die jungen Künstler sind. Nicht nur Ausstellungen, auch Partys, auch Feste und so weiter. Und auch Ateliers zu besuchen. Und das habe ich dann hin und wieder gemacht. Sobald ich jemanden kennengelernt habe oder interessant fand, habe ich gesagt, ich komme mal vorbei. Und dann erfährt man eben sehr viel. Es geht dabei um die Kunst, aber mich interessiert eben auch die Umstände, die Lebensumstände und die Möglichkeiten. Wie leben junge Künstler in einem solchen Land? Was für Möglichkeiten gibt es überhaupt, auszustellen? Auch immer ein bisschen den Kontext des Landes zu verstehen und zu verstehen, wie Künstler da arbeiten. Aber auch immer auch ein bisschen Selbstreflexion über die Zürcher Verhältnisse. Also es hilft mir eben dann auch zu verstehen, soll ich sagen, vielleicht auch in welchem privilegierten Umfeld wir uns hier in Zürich als Künstler eben doch bewegen können.
Wie leben denn Künstler und Künstlerinnen in Tel Aviv?
Es gibt sehr viele Künstler. Es ist eben auch eine Art Magnet und ein Pool von ganz vielen jungen Menschen aus dem ganzen Land. Man nennt Tel Aviv ja auch ein bisschen den Bubble, die Seifenblase. In einem gewissen Sinne auch ein bisschen reflektiert nicht einfach jetzt per se die israelische Gesellschaft, aber ein Teil davon, man nennt es auch das bisschen linksliberale und künstlerisch und offene Israel.
Weil es ganz anders ist als die anderen Städte
ja,
in Israel.
Ja, ich kenne nicht so viele Städte, aber schon zum Beispiel im Vergleich zu Jerusalem, das sind einfach wie zwei Welten. Also Leute, die nur Tel Aviv kennen, die haben einfach nur eine beschränkte Sicht auf dieses Land und diese Vielfältigkeit auch.
Jetzt im Juli waren Sie auch in Ausstellung, nicht nur in Tel Aviv, sondern auch in Jerusalem. Beschreiben Sie doch mal, was Sie gesehen haben im Israel Museum in Jerusalem.
Ja, mich hat das Museum eben angezogen, weil es gibt da wirklich eine sehr große archäologische Abteilung. Das hat mich fasziniert und interessiert. Da habe ich einerseits eine ganz tolle Ausstellung gesehen, das hat mich sehr berührt. Das war eine Ausstellung, die erstmals so zu sehen war, mit Masken, die in den judäischen Hügeln gefunden wurden, also die eigentlich auch aus dieser Region stammen und die sind 9000 Jahre alt, also die gehören zu den ältesten Darstellungen, menschlicher Darstellungen, diese Masken, die man überhaupt jemals gefunden hat. Und die waren ausgestellt in einem ganz so auch einfachen, ein bisschen dramatisierten Art und Weise mit Licht und man konnte die aber ganz direkt anschauen. Man konnte denen wirklich auf Augenhöhe direkt ins Gesicht schauen und auch um diese Masken herum oder sich hinter die Maske begeben. Und das hat mich wahnsinnig berührt, weil das war wie eine Begegnung mit der Menschheit. Ich fühlte mich sofort total verbunden mit diesen Menschen, die diese Masken vor 9000 Jahren geschaffen haben. Das hat mich versöhnt mit so vielem. Ich denke, wir sind eben ein Stamm. Wir sind immer noch dieselben Menschen in einer gewissen Art und Weise wie diese Menschen, die diese Masken vor 9000 Jahren geschaffen haben, in einer so wunderbar abstrakten Weise mit einem solchen Ausdruck. Es sind ganz einfach abstrakte Masken. Also es ist nichts barock und ausgeschmückt, sondern ganz einfache Gesichter, Nase, Augen, Mund, aber mit einem solchen Ausdruck.
Und hatten die einen Zweck? Also ähnlich wie wir uns Masken vielleicht heute vorstellen aus Venedig oder so? Also ging es da auch um Verkleidung oder Verhüllung? Oder war das einfach Schmuck?
Man weiß es nicht genau. Man vermutet natürlich schon, dass es einen rituellen Zweck hatte. Nicht einfach nur Fest. Also Fest, was immer auch ein Fest ist, ein Ritual. Selbst unsere Feste, die wir vielleicht an der Street Parade, ist schlussendlich auch irgendwo ein Ritual oder kommt aus einem Ritual irgendwie. Die Ausstellung war eingebettet in eine Rechercheausstellung über Masken und über Rituale, auch in Afrika, wie das immer noch betrieben wird. Aber so genau kann ich das jetzt auch nicht sagen.
Und Sie waren in einer weiteren Ausstellung, wo es auch um Bekleidung ging, also um Verhüllung. Was haben Sie da für Entdeckungen gemacht?
Das war auch in diesem Israel-Museum über die Garderobe, jüdische Gewänder und alles ganz schöne Stoffe, wunderschön installiert und drapiert, auch ein bisschen dramatisch inszeniert mit Licht und also ganz wenig Text, ganz wenig Vitrinen, alles eigentlich, diese Kleider stehen für sich, wirken sehr lebendig und körperlich und einfach wunderschönste handgemachte Stoffe, Stickereien. Und diese Ganzkörperverhüllungen, die, soweit ich das verstanden habe, jetzt aus dieser Ausstellung eigentlich auch von den jüdischen Frauen zum Beispiel nach Afghanistan gebracht wurde. Also dass das eigentlich aus einer jüdischen Tradition stammt, ist eine Information, die ich so vorher noch nie gehört habe. Es ist mir noch einmal wieder bewusst geworden, wie stark eben die jüdische Kultur auch in der arabischen Welt verwurzelt ist. Das ist auch etwas, das bei uns vielleicht gar nicht so bekannt ist oder nicht so nachgedacht wird darüber, dass eben ein Großteil der jüdischen Kultur in einem sehr nahöstlichen oder fernöstlichen Umfeld existiert hat über viele hundert oder tausend Jahre. Die Juden in Iran und Irak und Syrien und Ägypten und Jemen, Libyen, einfach alle diese Länder, die über viele hundert Jahre die Juden mit den Arabern oder mit den Iranern zusammengelebt haben und eine gegenseitige Befruchtung der Kultur stattgefunden hat. Und das ist eben jetzt auch bis zu einem gewissen Punkt vorbei und viele dieser Nachkommen sind ja auch in Israel heute. Und das ist eben auch etwas, das Israel sehr prägt. Es ist eben kein europäisches Land und auch immer verstärkter eigentlich. Es ist eben ein Ort mitten im Nahen Osten und
voll von Leuten, die von überall herkommen, also auch aus Europa, aber vor allem auch aus den
Genau. Und die sogenannten europäischen Juden, das ist eigentlich immer mehr ein bisschen eine Minderheit. Und die Mehrheit sind eigentlich, also einerseits russische Juden gibt es natürlich viele, die haben auch eher so, auch wieder was anderes, ist nicht dasselbe wie die europäischen, aber die Juden aus den arabischen Ländern prägt die Kultur sehr stark.
Und wie spürt man das jetzt zum Beispiel in Tel Aviv? Also wenn wir jetzt den Sprung zurück machen von Jerusalem nach Tel Aviv im bei den Jungleuten, also in der Jungkultur?
Wobei ich das jetzt merke, ist, in Tel Aviv begegne ich sehr vielen Leuten. Also man muss auch verstehen, das ist sehr multikulturell und Identität ist ein großes Thema. Es wird sehr schnell im Gespräch, kommt man auf das Thema, die Leute erzählen mir das, auch ohne dass ich nachfrage, sagt man mir, ja, meine Mutter ist Russin, mein Vater ist Jemenite. Oder meine Großmutter kam aus dem Iran und mein Großvater kam aus Libyen. Das ist immer noch ganz stark da, diese Frage der Identität. Und es wundert mich deshalb auch nicht, dass zum Beispiel das Kochen ein großes Thema ist. Also diese Kochsendungen und überhaupt die Großmutter ist die beste Köchin. Jeder hat seine beste Köchin, ist die Mutter oder die Großmutter.
Und man kann gewissermaßen auch sagen, alle in Israel haben Migrationshintergrund.
Genau. Das ist eben auch etwas, das wie verbindet, aber auch spaltet. Also es ist eben, die israelische Gesellschaft ist auch innerhalb voller Probleme oder Konfrontationen und kulturellen Clashs. Also religiös, von der Herkunft her, politisch. Das ist eben das, was es auch so intensiv macht und so lebendig auf eine Art, aber eben auch so hochexplosiv.
Monatsgast Kultur Juli hier auf SRF 2 Kultur. Esther Epstein bei mir zu Gast. Sie sind eine große Netzwerkerin für die Kunst. Sie haben Ausstellungen geschaut, Sie haben verschiedene Leute in Ateliers besucht, in Kunstateliers, aber Sie sind auch ein großer Musikfan. Was haben Sie im Juli zum Beispiel für Konzerte gehört?
Also außer, dass ich sehr gerne eben an diese kleinen Orte gehe, weil gerade Tel Aviv hat eine sehr lebendige Musikszene. Viele DJs, Leute, die mit Musik herumexperimentieren, Live-Musik. Also Musik ist wirklich, finde ich, fast präsenter wie jetzt Kunst. Also Kunsträume gibt es eigentlich nicht so viele, aber Musik ist wirklich überall. Und ich bin aber unter anderem auch ein größeres Konzert, habe ich mir angesehen. Und das ist ein interessantes Phänomen. Das ist diese Band genannte Orphaned Land. Eine Metal-Band, die jetzt, glaube ich, 20 Jahre Jubiläum hat und sozusagen die erfolgreichste israelische Band überhaupt ist. Und diese Band hat eine riesige Fangemeinde, gerade auch in der arabischen Welt.
Was sehr erstaunlich ist.
Ja, und das, obwohl ihre Musik, diese Platten, die sind in den arabischen Ländern verboten. Also die Fans müssen das sozusagen heimlich oder sich irgendwie anders beschaffen, weil das verbotene Ware ist. Aber es ist etwas so Verbindendes und ausgerechnet in der Metal-Szene, das hätte man vielleicht nicht gedacht. Aber das ist eben ein ganz interessantes Phänomen. Und diese Band live zu sehen in Tel Aviv, das ist auch ihre Heimatstadt. Also sie sind aus Bat Yam, das ist ein bisschen so eine Agglomeration von Tel Aviv. Und die in Tel Aviv live zu sehen, das war auch ein großartiges Erlebnis und hat mir sehr Eindruck gemacht.
Wie war das für Sie, zurückzukommen in die Schweiz am 15. Juli nach einem viermonatigen Aufenthalt in Tel Aviv?
Ja, ich musste mich ein bisschen eingewöhnen, auch weil ich ein bisschen aus dieser Extremsituation eigentlich weggegangen war. Das war ja schon lange geplant. Ich hatte schon seit vielen Wochen mein Flugticket auf dieses Datum. Plötzlich war aber nicht mehr klar, kann man noch nach Hause fliegen? Und habe auch ein bisschen gedacht, jetzt lasse ich da alle meine Freunde zurück. Ich fühlte mich auch ein bisschen, wie wenn ich da davonrennen würde. Aber natürlich ist es auch so, dass ich auch finde, ja, wenn ich da geblieben wäre und sich so, wie sich das jetzt entwickelt, ich hätte auch irgendetwas zu tun haben müssen da. Einfach da sein als quasi Tourist in dieser Katastrophe, schien mir auch ein bisschen eigenartig.
Und hier sind Sie aber auch wieder ins Kulturleben eingetaucht, seitdem Sie zurück sind. Und Sie waren unter anderem auch an der Vernissage von den Werk- und Atelierstipendien von der Stadt Zürich. Wie war das für Sie, auf alte Bekannte zu stoßen, die Sie jetzt schon lange nicht mehr gesehen haben?
Ich habe mich da ein bisschen vorsichtig rangewagt, habe mir einfach die Rede angehört, die Reden, die da immer geschwungen werden, sagen wir jetzt mal. Ist auch immer ein bisschen dasselbe und nicht immer neue Erkenntnisse, aber irgendwie, das gehört auch zum Ritual. Und ich habe einfach mal so ein bisschen die Nase wieder reingesteckt und auch ein paar Bekannte wieder getroffen, weil das ist natürlich ein Teil meines Jobs, dass man eben sich hin und wieder an solchen Orten auch mal zeigt.
Das ist ja wichtig für eine Netzwerkerin.
Genau. Ich habe ganz kürzlich ein interessantes Interview gesehen mit David Zinnmann. Und er hat eben gesagt, etwas vom Wichtigsten, das er gelernt hat, ist, you have to show up.
Ich nehme an, Sie sind mit einem Koffer voller Ideen zurückgekommen in die Schweiz. Darf man da schon etwas erfahren?
Also da ich ja meinen Messersalon-Raum geschlossen habe, meinen Ausstellungsraum nach so vielen Jahren, eben nach 18 Jahren eigentlich nonstop Tätigkeit, habe ich im Moment nicht so Lust und auch nicht so die Energie, wieder einen Kunstraum zu betreiben, wo ich regelmäßig da bin, regelmäßige Eröffnungen, Ausstellungen. Ich möchte meine Idee des Messersalon irgendwo weitertreiben und die Idee des Netzwerks eigentlich beibehalten und die Idee des Transfers, also von Zürich, Tel Aviv und vor allem eben auf der Ebene der Künstler, das lässt mich nicht los. Und da sehe ich doch Möglichkeiten, jetzt auch nachdem ich da lange war und mir auch dort versucht habe, ein bisschen ein Netzwerk von Leuten aufzubauen, die ich angehen kann, die bereit sind für Kollaborationen oder dass ich da dran weiter dranbleibe.
Sie haben mir auch erzählt, dass Sie auch an einem Konzert waren und alte Bekannte getroffen haben nach der Ausstellung, nach der Vernissage im Helmhaus.
Genau, das war der Dagobert. Und das ist ja auch eine lustige Geschichte, weil ich glaube 2009 war das, war er bei mir im Messersalon aufgetreten, weil ein Freund von ihm hat bei mir eine Vernissage gefeiert, eine Ausstellung. Und Dagobert hat da aufgetreten, quasi so als Act. Und er war ja noch total unbekannt und ein armer Schlucker aus Berlin. Er hat ja vor allem in Berlin gelebt und das war sein erstes Konzert in Zürich vor vielleicht 10 Zuschauern. Und deshalb hat es mich natürlich gefreut, weil plötzlich hat ja vor etwa einem Jahr hat sein kometenhafter Ausstieg am deutschen Schlagerhimmel begonnen und er ist jetzt ein großer Schlagerstar.
Und ist in der Roten Fabrik in Zürich aufgetreten.
Genau, genau. Das war auch übrigens auch ein ganz tolles Festival. Ich bin sonst nicht so ein Festival-Fan. Aber dort in der Roten Fabrik, das hat sich sehr gut eingepasst mit diesen verschiedenen Räumlichkeiten, mit dem Club, mit dem Ziegel, mit dem Restaurant. Die Bühne, das habe ich dann verpasst am See. Ich bin erst aufs Konzert von Dagobert da hingekommen. Aber das war eigentlich irgendwie eine gute Stimmung und auch, wo man viele bekannte Gesichter sah und viele Leute, die auch selber Musik machen, die da aufgetaucht sind. Auch Evelyn Trouble hat ein Konzert gegeben, Tag danach, die auch schon bei mir gespielt hat, vor wenig Zuschauern, damals als ganz junge Musikerin.
Und sie hat eine Riesen-Fangemeinde mittlerweile in der
genau.
Schweiz. Wie ist es für Sie, diese Leute zu sehen, wie sie ganz klein eben bei Ihnen angefangen haben und jetzt vor einem 100- oder sogar 1000-fachen Publikum spielen? Ist das schwierig, die auch loszulassen oder gehen zu lassen?
Also in der Musik bin ich ja auch nicht so verbindlich. Das sind ja eigentlich meistens dann, also in dem Sinn einfach Leute, die bei mir auftreten, weil sie eingeladen werden von anderen Künstlern. Aber das Phänomen an sich ist mir natürlich schon bekannt, vor allem jetzt auch mit jungen Künstlern, die bei mir ihre erste Einzelausstellung zeigen, oftmals, und auch die ich insofern fördere, dass ich sie eben einlade zu Einzelausstellungen und auch meistens dazu motiviere, neue Arbeiten zu machen, also auch ein bisschen Geburtshelferin bin in einem gewissen Sinne. Aber da ich mich eben je länger, je mehr in diesem ganzen Kunstwelt oder in dieser ganzen Kunstszene meinen eigenen Ort definiert habe, der befindet sich eben genau ein bisschen da an der Schnittstelle, dort, wo dem sogenannten Underground zur Sichtbarkeit kommt. Und an dieser Schnittstelle sehe ich mich. Und irgendwann habe ich das auch eingesehen und für mich das auch so gesagt, dass das für mich okay ist. Ich verstehe auch, wenn Künstler dann einen Schritt weitergehen, zum Beispiel zu einer Galerie, weil eine Galerie eigentlich ein anderes Angebot bietet, eine andere Dienstleistung, eine andere Plattform. Es heißt aber nicht, dass gewisse Künstler dann vielleicht wieder zurückkommen oder auch beides machen. Das ist auch sich zu mir bekennen oder sich ja sogar zum Teil wieder sagen, ich möchte gerne mal wieder was bei dir machen, da habe ich volle Freiheit und kann ich mal was ausprobieren. Und das ist eben auch kein einfacher Job, wenn man dann wirklich da in dieser Szene drin ist, im Kunstmarkt zum Beispiel mit einer Galerie. Es bringt dann wieder neue, andere Probleme. Es gibt eine große Aufmerksamkeit und vielleicht kann man sogar ein bisschen von der Kunst leben. Aber neue Einschränkungen finden statt und deshalb habe ich auch für mich definiert, dass das eben der Ort ist, wo es mich interessiert und wo ich auch für mich am meisten Freiheit finde.
Im Gegensatz zu einem sogenannten etablierten Job in einer Institution wie einem Museum.
Genau, das ist vielleicht etwas, das mir wichtig ist. Das ist auch etwas, das ein bisschen in diese Richtung geht, warum ich diese Transfer mache, dass ich Künstler zusammenbringen möchte aus Tel Aviv und Zürich, weil ich eben finde, es gibt in der Kunstwelt neben dem Kunstmarkt, den Kunstschulen, den Institutionen, gibt es eben auch noch diesen Weg des Netzwerks der Künstler, der Kunsträume, der Kunsträume, die von Künstlern betrieben werden. Das ist je länger, je wichtiger. Und dass das eben wirklich ein eigenständiger Weg auch sein kann und nicht einfach nur so gesehen wird als quasi die Treppe zur Karriere in die Institutionen oder in den Markt. Und das ist mir deshalb eben auch wichtig. Deshalb bin ich irgendwo auch da dran geblieben, dass das ein bisschen meine Mission geworden ist auch.
Esther Epstein, bei mir Jennifer Kakshuri zu Gast im Monatsgast Kultur auf SRF 2 Kultur. Wir haben Rückschau gehalten auf den Juli, aber auch auf die letzten paar Monate, wo Sie in Israel waren. Sie sind jetzt zurück in der Schweiz. Bald ist August. Was erwartet Sie da an kulturellen Highlights?
Ja, ich denke, ich werde sicher mal die Nase reinstecken am Zürcher Theaterspektakel. Ich finde es zum Beispiel da immer auch ganz interessant, einfach mal hinzugehen und gucken, was für Tickets gibt's noch an der Kasse und auch mal vielleicht auch schauen, wer da herumschwirrt und die Luft aufzuschnuppern. Ich habe das Programm jetzt noch nicht genau studiert. Es gibt immer gute Sachen, deshalb kann man auch auf gut Glück hingehen und dann sieht man vielleicht was Tolles, vielleicht auch nicht. Aber mich interessiert je länger, je mehr wieder. Auch Tanz zum Beispiel finde ich ganz interessant. Einfach dieses Abstrakte, das ich manchmal gar nicht verstehe, aber das finde ich eben interessant. Das reizt mich, das ist herausfordernd. Zum Beispiel das oder auch den Sommer in Zürich genießen, weil das ist einfach die beste Zeit in Zürich, ist der Sommer. Und dann geht man an den See oder man geht in die Open-Air-Kinos und dann nicht zu vergessen der Stadtsommer. Eine ganz gute Sache der Stadt Zürich.
Das sind Konzerte, die von der Stadt Zürich gefördert werden,
genau.
An öffentlichen Orten.
Junge Bands, die draußen öffentlich spielen. Das sind Konzerte, die gratis sind. Das sind Bands, die ich selbst noch nie gehört habe. Manchmal auch solche schon alte Hasen und junge Hasen. Und da gibt es immer was zu entdecken. Und das finde ich eine ganz gute Sache.
Vielen Dank, Esther Epstein. Reflex auf SRF 2 Kultur mit dem Monatsgast Kultur Juli. Mein Name Jennifer Kakshuri. Bei mir zu Gast war Esther Epstein.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.